Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Arnold Palmer Invitational. Wir schauen drauf auf die erste Runde hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und der Blick aufs Leaderboard verrät uns zunächst mal. Rafa Cabrera-Bello steht vorne nach der ersten Runde mit einer 65. Das erste Mal, dass er auf der PGA Tour in 76 Starts überhaupt alleinig in Führung liegt auf irgendeiner Runde. Jetzt zum Start der Arnold Palmer Invitational. Hinter ihm zwei Schläge zurück. Keegan Bradley auf Platz 2 und dann kommen die geteilten Dritten. Graeme McDowell, Patrick Rogers, Bubba Watson, Phil Mickelson und Billy Horschel. Alle mit einer 68, also einer minus 4 am Ende ins Clubhaus gekommen. Und darüber ist zu reden, nicht nur über die Spitze, sondern auch über zwei Hole-in-Ones, über den Rückzug von Jason Day zum Beispiel. Da müssen wir auch drüber sprechen, weil das noch mehr Kreise zieht, als jetzt einfach nur für ihn, dass er verletzt ist. Und darüber sprechen wir mit unserer Expertin, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Bevor wir diese ganzen Themen der Reihe nach abarbeiten, erstmal Rafa Cabrera-Bello, der schöne Rafa. Sieht also ganz vorne und hat ja letztlich sich wirklich stark verkauft auf dieser ersten Runde.
Ja, also das sieht man ja auch. Also er war ja früh draußen und diese minus 7, die wackelte halt auch einfach wirklich den ganzen Tag dann nicht. Ich hatte dann noch gedacht, naja gut, da ist jetzt noch ein ganzer Schwung Spieler draußen, da wird dann schon noch was kommen. Aber nein, da war es wirklich schwer ranzukommen. Er hat zwar mit einem Bogey eröffnet, nee, stimmt gar nicht, er hat auf dem Back 9 angefangen, so rum jetzt. Also und hat 4 Birdies gespielt. Erstmal ging er also mit minus 4 zum Turn, hat dann sein einziges Bogey gespielt, Entschuldigung, auf der nominellen 1 und dann aber nochmal 4 Birdies hinterher gespielt. Und das ist tatsächlich in dieser Ansammlung oder in dieser Bogey-Freiheit keinem gelungen. Und das ist deswegen wirklich, also Bogey-frei, ganz nominell, ist wirklich nur Keegan Bradley geblieben. Der hat seine 5 Birdies gespielt und kein Bogey, was sehr beeindruckend ist auch für diesen Platz, weil es war echt schwer zu spielen. Die Grüns waren schnell und du hast ja diese unbedeutend, fast zu übersehenden Wasserflächen, wo natürlich nie ein Ball reinspringt. Nein. Und also es ist, war jetzt wirklich auch von den Spielbedingungen her, also gerade auch die Grüns, wir haben es im Vorfeld schon angesprochen, Stimpmeter voll in Form und das hat man dann auch gesehen. Und das war einfach wirklich insofern eine tolle Runde von Cabrera-Bello hinsichtlich der Anzahl der Birdies, die dann das Bogey auch noch ausgleichen konnten. Bradley bogeyfrei, aber wenn du dir halt die Scorekarte von zum Beispiel Rory McIlroy anschaust, der hat halt einfach mal 4 Bogeys da rausgehauen auf dem Platz, weil das einfach auch sehr schnell passieren kann, weil der Putter nicht so heiß war, weil er auch Pech hatte tatsächlich und und dann gehst du halt auch ganz schnell mal mit Even Par irgendwie da vom Platz und denkst dir halt so, na toll, das war jetzt irgendwie auch nicht so die erste Runde, die ich mir vorgestellt hatte.
Den heißesten Putter hatte übrigens Zach Johnson. 21 Putts nur gebraucht auf der ersten Runde. Das ist ein Career Low für Zach Johnson und der hat ja schon in seiner Karriere einiges erlebt. Will also was heißen. Rafa Cabreros Key-Statistik nach der ersten Runde war Strokes Gained Approach to the Green. Da ist er der Beste aktuell und hat auch einen Karrierebestwert aufgestellt. 4,675 für alle Statistikfreunde. Das mal merken, das ist eine wirklich beeindruckende Zahl. Und was wir sagen können, es ist ja sein Turnierdebüt. Rafa Cabrera-Bello zum ersten Mal bei der Arnold Palmer Invitational dabei. Der zweite, Keegan Bradley, der war schon öfter dabei. Der war auch schon mal Zweiter 2014 und geteilter Dritter 2013. Also Platzkenntnis muss man offensichtlich nicht unbedingt haben.
Na, den meisten hilft sie schon weiter, ehrlich gesagt. Aber bei Cabrera-Bello hat es jetzt offensichtlich nichts ausgemacht. Das ist natürlich so, dass du so einen Platz auch spielen kannst, wenn du dir das nicht vorher im Turnier gespielt hast. Der hatte auch seine Proberunden und ganz ehrlich, im Dasein eines Golfers, das kann auch jeder Amateurgolfer, egal auf welchem noch so niedrigen Level, bestätigen. Du hast halt Tage, an denen läuft's und Tage, an denen läuft's nicht. Und wenn du einen Läuft-nicht-Tag erwischt hast, dann kannst du diesen Platz 100-mal gespielt haben, das bringt dann auch nichts. Wenn du so einen Tag läuft erwischt hast, dann ist es unter Umständen dann tatsächlich auch egal, dass du den Platz zum ersten Mal spielst. Das scheint so bei Rafa Cabrera-Bello der Fall gewesen zu sein. Und er hatte wohl auch eine nette Runde im Hinblick jetzt auf seinen Flight. Er hat nämlich zusammen mit dem Enkelsohn von Arnold Palmer gespielt. und hat den doch sehr gelobt. Einfach, dass das nicht, weil er eben der Enkelsohn von Arnold Palmer ist, sondern weil er einfach ein super netter Mensch ist und das hätte halt einfach total Spaß gemacht und das halt natürlich für ihn dann auch ganz, ganz besonders ist, also für Sam Saunders auch ganz besonders ist, dieses Turnier zu spielen wegen seines Großvaters und dass das Rafa eben nachempfinden konnte und also die hatten offensichtlich gute Vibes auch im Flight.
Naja, Arnold schwebte über allem, wenn der Enkel dabei ist, wenn wir jetzt mal ein bisschen spirituell werden, aber das lassen wir. Wir gucken lieber auf Phil Mickelson, auf ganz harte Fakten hier auf Erden. Der hat eine okay Runde gespielt, eine 68, die allerdings durchaus auch hätte schlechter sein können. Der hat nämlich auch alles Mögliche erlebt. Der hat auch Plätze von dem oder Stellen auf diesem Kurs gesehen, die er normalerweise noch nie gesehen hat. Hinterm Zaun, Desiree, da gab es eine Szene ganz besonders bemerkenswert, weil der Schlag dort nicht da landete, wo Phil eigentlich dachte, dass er landen würde.
Naja, erstens das, und es ging ja schon damit los, dass er wahnsinnig Glück hatte, weil hinter dem Zaun ist halt so ein Wohnhaus, wobei sogar eine Baustelle war in dem Fall für so ein Wohnhaus am Course direkt. Und der Zaun markiert es aus und der Ball lag genau so, dass also überwiegende Teile des Balles, würde man beim Fußball sagen, noch inbound waren und das ist also, dass das kein Ausball war. Und das führte aber durch diesen Zaun und dadurch, dass natürlich Phil da als Linkshänder dann sowieso keine Chance hatte und einfach mit dem Zaun auch keine Ausholbewegung machen konnte. Also es war ein Stoffzaun, muss man dazu sagen, sonst wird das alles überhaupt nicht verständlich. Ist Phil dann out of bounds gegangen, also hat sich hinter den Zaun gestellt, hat sich als Rechtshänder hingestellt, das Eisen eben gedreht, ein neuner Eisen genommen und wollte halt diesen Ball, also praktisch Ausholbewegung und dann an den Zaun, unterm Zaun durch, dieses neuner Eisen auf den Golfball und dann halt, also war der Plan eigentlich, dann kriegen wir ihn doch hoffentlich aufs Grün. Der Plan war sehr ambitioniert. Er hat es dann auch gemacht. Problem war nur, der Ball ist natürlich dann doch noch in den Zaun rein, weil er ja den Zaun auch erwischt hat mit dem Eisen und ist dann ein bisschen an so einen Zaunpfosten hin und kam dann einen Tick noch weiter zu seinen Füßen hin und diesmal definitiv im Aus auf. Und die Situation war deswegen leicht surreal und auch tatsächlich etwas zum Lachen verführend, weil Phil natürlich diesen Schlag macht und dann erst auf den Ball guckt und dann dreht er den Kopf und guckt aufs Grün und denkt sich, wo fliegt denn mein Ball, wo fliegt denn mein Ball? Und die Kamera ist halt auf ihn gerichtet und der Ball hopst halt diese 10 Zentimeter zurück. Also diese Schläge haben wir, glaube ich, alle schon erlebt. Mhm. Aber in dem Fall, ja, es war ja kein Fehlschlag, sondern hat halt einfach diesen Zaun getroffen, konnte jetzt nichts dafür. Und dann kam übrigens eine interessante Szene. Also nicht Szene, sondern eine interessante Gegebenheit, weil Phil Mickelson hat es tatsächlich mal von der Regeländerung profitiert. Weil normalerweise, wenn du einen Ball ins Ausschlägst, musst du ja den, also früher hätte er ihn dahin legen müssen, wo er vorher war, nämlich wieder an diese Stelle, so knapp am Zaun, gerade nicht im Aus, wo er ihn ja schon vorher nicht weggekriegt hat. Und da hat er es tatsächlich Glück gehabt. Die neue Regel ist für so ein Stroke and Distance Penalty, heißt es, dass er den dann eine Schlägerlänge wegbewegen darf. Und den hat er dann tatsächlich auch so an Anfang vom Grün gekriegt. Und mit einem Double Bogey da runter zu gehen, da hat er noch richtig, hat er noch richtig gutes Ergebnis irgendwie gerettet. Und er hat vor allen Dingen dann auch hinterher selber gesagt, that definitely helped. Also diese Erleichterung mit diesem Drop. I didn't want to play that shot again. Kann ich ihm nachvollziehen.
Kann man nachvollziehen, ja.
Also das war natürlich, er hat aber auch dann ganz pragmatisch gesagt, I've made a lot of doubles in my day, also double bogeys, it's one more, it doesn't even hurt. Also das ist natürlich auch cool, wenn man das dann so sehen kann. Phil Mickelson kommt mit dieser Performance auf eine -4 insgesamt raus, das ist halt auch krass. Also ja. Er hat jetzt nicht noch andere Double Bogeys gemacht, aber also mit dem Tag, das war wirklich ein Auf und Ab. Was sich sehen lassen konnte. Er hat letztendlich 4 Birdies auf den Front Nine und einen Bogey gespielt und 3 Birdies auf den Back Nine und eben dieses besagte Double Bogey. Und damit auf -4 zu landen, das ist richtig gut. Und da hat er sich gut positioniert auf jeden Fall. Absolut. Für die nächsten Tage.
Bei seinem 15. Start seit 2013 hatte er das Turnier dann eigentlich erstmal immer ausgelassen, jetzt das erste Mal seit 2013 wieder mit dabei. Das Turnier, was er übrigens 1997 schon mal gewonnen hat, also auch da einer mit Erfahrung, auch wenn er das Turnier zuletzt hat ausgelassen. Wir gucken auf Graeme McDowell auch noch kurz, der liegt auch genauso wie Phil Mickelson mit -4 auf dem geteilten Dritten. Der hat natürlich die British Open vor Augen. Der möchte natürlich die Qualifikation für seine Heim-Open letztlich haben. Im Royal Portrush in Nordirland wird das Ganze ja ausgetragen in diesem Jahr und für Graeme McDowell, Desiree, das selbstverständlich ein richtig schöner Anreiz, als wenn es nicht reichen würde, dass es die Open sind, die Open zu Hause, noch was ganz Besonderes.
Ja, das ist klar, dass er dann natürlich sehr dran interessiert wäre, da zu spielen. Hat es tatsächlich aber auch erst irgendwie selbst am Dienstag rausgefunden. Also diese ganze Qualifikationsbedingungen, die da eben herrscht. Insofern ist es immer nett, dass die Spieler, was heißt nett, also manchmal denke ich mir auch, was machen die eigentlich den ganzen Tag, aber die interessieren sich doch oft nicht für so Begebenheiten, die ja eigentlich dann doch wirklich in der Berichterstattung ausführlich dann erwähnt werden. Zum Beispiel, dass das und das Turnier ein Qualifikationsturnier ist für das und das Major und so weiter. Aber egal, McDowell sagt, er ist focusing on the big picture right now. Und er will halt einfach gutes Golf spielen und so nach dem Motto, schauen wir mal, hat er das jetzt erstmal abgetan. Ist sowieso natürlich in einer kleinen besonderen Situation, weil er einer der ersten Turnierbotschafter war, nachdem Arnold Palmer gestorben ist. Mhm. Weil er halt einfach ein langjähriger Unterstützer da war. Und das war natürlich, ich kann mich noch daran erinnern, dass das eine sehr besondere und auch herzergreifende Situation war, das dann natürlich zu übernehmen. Mhm. Diese Botschafterrolle und sozusagen zu versuchen, Arnold Palmer zu ersetzen, was natürlich völlig unmöglich ist, aber eben an seiner Stelle da zu wirken. Das war eine große Aufgabe und Graeme McDowell ist da, glaube ich, der richtige Typ für ihn und dafür. Und insofern wünschen wir ihm Glück, dass dieses Turnier jetzt gut läuft.
Das machen wir. Gut gelaufen ist es zumindest an einem Loch, auch für Francesco Molinari und DA Points. An der 7 nämlich, da haben beide jeweils ein Hole-in-One gespielt. Im Leaderboard sind sie ein bisschen weiter zurück, aber dieses Hole-in-One, vor allen Dingen für DA Points, kam es ein bisschen überraschend. Der machte an der 7 seinen Abschlag, ließ den Schläger sinken, sah ziemlich mürrisch aus, passte ihm überhaupt nicht, wie der Ball in die Luft gegangen war und wo er eigentlich hinflog. Tja, und dann landet der im Cup.
Ja, und dann war er tatsächlich, also wie jeder Golfpro wahrscheinlich irgendwie erstmal reagiert, wenn du natürlich einen Schlag machst und den in der Luft verfolgst und denkst, oh Gott, habe ich den blöd getroffen und der ist aber wirklich nicht gut. Und dann hast du den Schlag eigentlich schon abgehakt und denkst, ja gut, doof. Und dass der dann da auf dem Grün natürlich dann reinrollt und das ein Hole-in-One ist, ist irgendwie toll. Aber du denkst in dem Moment, also so ist, ich meine, ich bin ja weit, weit, weit entfernt vom Profigolfsport, aber das war bei mir dann auch schon so, wenn du dann irgendwie so einen Kackschlag auf gut Deutsch machst und der rollt dann womöglich ins Loch oder ist dann ganz toll an der Fahne, dann denkst du auch so, oh Mann, das hat er aber jetzt echt nicht verdient. Hm. Und ich glaube, das war auch so die These, die dann die A-Points vertreten hat. Der war so überrascht, so what, der geht jetzt da rein und hat dann wirklich so ein total gedämpftes High Five mit den Flight-Kollegen irgendwie ausgetauscht und es war ihm irgendwie so ein bisschen peinlich, hatte man so das Gefühl, hat sich hinterher dafür entschuldigt, hat dann gesagt, ja, sorry, dass ich da jetzt nicht irgendwie überschwänglicher reagiert habe, aber der Schlag war echt nicht besonders. Was man jetzt von Molinari nicht behaupten kann, ja. Also der hat wirklich einfach einen sehr, sehr schönen Schlag gemacht und den da reingezirkelt und insofern, ja, also waren es zwei Asse an diesem ersten Tag und beide an Loch 7.
Molinari übrigens, ich habe eben gesagt, ein bisschen dahinter, ja, der liegt auf dem geteilten 8. Platz, nur einen Schlag hinter Phil Mickelson und Co., also der ist auch noch vorne im Mix dabei, die E-Points geteilter 49. Eine Position, die er sich übrigens teilt mit Rory McIlroy und für den galt an diesem ersten Tag, Kleider machen nicht immer Leute.
Ja, leider. Ich habe ja schon über Robbys Runde gesprochen, die sehr ausgeglichen war, was ihn sehr stören wird. Also sprich, dieses Gegenüberstellen von dann doch zu vielen Bogies und zu wenigen Birdies. Also sprich, 4 Bogies, 4 Birdies gibt eben dieses Even-Par-Resultat. Er hatte optisch eigentlich versucht, da auch eine gute Schwingung auf den Golfplatz zu bringen. Ich nehme an, dass es Absicht war, also zumindest vom Ausstatter. Und hat sehr ungewöhnlich für ihn gespielt in so, wie sagt man, cremefarbenen Hosen und einem dunkelblauen Shirt. Und das wurde von der PGA Tour dann im Lauf der Runde sofort natürlich gegenübergestellt. Gibt's halt ein Bild natürlich von The King, also von Arnold Palmer, mit genau, also in Anführungszeichen genau diesen Farben, natürlich nicht genau dem gleichen Outfit. Und die PGA Tour hat irgendwie dann noch getwittert, dressed like the King, play like a King, Fragezeichen oder so. Naja, und dann habe ich mir noch gedacht, gut, dass Rory da nicht irgendwas in der Richtung gepostet hat, das wäre mir böse dann ins Genick gefallen. Und nach der Runde hatte Rory dann zumindest die Größe, dieses Bild zu posten, nämlich diese Gegenüberstellung von ihm und von Arnold Palmer und zu schreiben, Arnold Palmer did it best, also hat ganz klar anerkannt, dass dieses Outfit ihm nicht geholfen hat und der King dann doch in diesem Outfit dann immer noch besser gespielt hat. Insofern auch ein gewisser Humor bei Rory McIlroy da, der hatte einfach Probleme mit dem Putter. Nicht nur übrigens, aber auch. Und ja, war so ein bisschen einfach auch vom Pech verfolgt. Also wenn es dann mal irgendwie wirklich eigentlich ein guter Putt war, dann ist er halt dann noch ausgelippt am Schluss, so zum Beispiel an der 18, wenn ich mich recht erinnere. Wirklich ein guter Putt und dann einmal um die Lochkante drumrum und der hat dann auch nur gelacht, weil das ist, du kannst so einen Tag, wenn die nicht fallen wollen, dann wollen sie nicht fallen und dann muss es abhaken. Zwar ist der Eröffnungstag, mein gut, Even Par ist jetzt nicht so richtig dolle, aber der hat jetzt noch 3 Tage Zeit, sich dann nach oben zu schieben und ich gehe mal von aus, dass er das A sowieso versuchen wird und dass ihm das hoffentlich heute auch gelingen wird.
Das hoffen wir auch von Martin Kalmer, der liegt nämlich auch auf dem geteilten 49. Platz, ebenfalls Even Par, aber der hat quasi kein Grün in Regulation getroffen, 38,89% nur, die Driving Accuracy mit knapp 57% auch durchaus verbesserungswürdig, immerhin das Putting lief gut, Strokes Gain 2,469, das seine Statistik. Das vielleicht zum Auftritt von Martin Kalmer.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und dann müssen wir noch über Jason Day sprechen, Desiree. Der hat 6 Löcher gespielt und dann zurückgezogen aufgrund einer Rückenverletzung, die ihn, wie er hinterher zugab, schon seit Sonntag geplagt hat. Er ist aber davon ausgegangen, dass im Laufe der Runde er sich vielleicht warm spielt. Das ist eine Zerrung im unteren Rücken, wird berichtet. Und da dachte er eben, die kann er rausspielen, rauslaufen, wie man ja auch im Fußball gerne sagt. Hat sich aber nicht so dargestellt, dass es tatsächlich so funktioniert. Und dieser Rückzug, der hat jetzt für ziemlich viel Wirbel und auch Protest gesorgt bei einigen Spielern, zum Beispiel bei möglichen Nachrückern, weil die gesagt haben, wenn der jetzt nicht an den Start gegangen wäre, wäre ich vielleicht in dieses Turnier reingekommen und hätte spielen können und jetzt geht er nach 6 Löchern nach Hause. Das ist auch irgendwo nicht so ganz gerecht, dann hätte er auch vielleicht gleich zurückziehen müssen. Und die andere Seite, die sich beschwert hat, das ist die Wettindustrie, weil die gesagt hat, eigentlich müssten Spieler, die angeschlagen sind, das nach außen kommunizieren, damit die Wetter zu Hause letztlich ihre Schlüsse ziehen können und ihre Platzierung, ihre Wettplatzierung entsprechend vornehmen können. Etwas, was dann im Grunde auch Desiree der PGA vorgeworfen wurde, weil dass sie das nicht gesteuert hat, weil die PGA sich ja im Wettmarkt mittlerweile mehr positioniert und da auch zum Player werden will, weil es ein erträgliches Einnahmegeschäft ist.
Ja, da sind wir wieder bei dem Wort mit G und das ist nicht Golf, es ist Geld. Es ist halt ist es sowieso jetzt eine schwierigere Geschichte, einen Golfsport zu betrachten, der ja ein Individualsport ist und jetzt nicht unbedingt verglichen werden kann, zum Beispiel jetzt mit der Major League in Baseball. Die haben ja jetzt wirklich einen Prozess in Gang gesetzt, wo die im Prinzip Starting-Lineups veröffentlichen vor den Spielen, dass du praktisch noch deine Wetten anpassen kannst. Also die haben sich da wirklich angepasst an diese Welt des legalen Sportwettens. Und das ist in einem Sport wie Golf, wo jeder Spieler für sich spielt und du jetzt nicht irgendwie mannschaftlich da irgendwelche Strukturen rausgeben kannst, die schon feststehen, ist das sowieso schwieriger. Es ist ja auch nicht irgendwie ein Teambesitzer, der da jetzt ein Golfteam besitzt. Und es spielen halt wahnsinnig viele Komponenten da rein in so einen Start. Ich meine, ja, klar, es ist ein valides Argument. Das ist jetzt für mich eigentlich das größte Argument noch, dass natürlich die nachrücken würden, sagen, naja, sorry, ich hätte gern gespielt, hättest du ja vorher wissen können. Aber ganz ehrlich, du weißt es halt auch nicht vorher. Und wenn Jason Day sich hinstellt und die Runde beginnt, ich meine, es gab tatsächlich, ich kann mich bei Daniel Berger mal an einen Vorfall erinnern vor Jahren, wo ihm auch ziemlich viel Häme da entgegenschlug, weil er wirklich irgendwie so pro forma, das war noch dazu ein WGC-Turnier, da halt irgendwie ein paar Löcher gespielt hat, dann zurückgezogen hat und halt einen Haufen Kohle dafür kassiert hat. Und da war es so relativ, also dann doch mit halbwegs gutem Gewissen unterstellbar, dass er das einfach nur gemacht hat, um das Startgeld zu kassieren. Bei Jason Day jetzt in diesem Fall, ich meine, er hat es versucht, er hat ja schon die Woche über jetzt irgendwie versucht, sich zu schonen. Und dieser Gedanke, ich meine, meistens funktioniert es ehrlich gesagt nicht. Und das Thema Zerrung beschäftigt mich ja auch gerade insofern. Also ich kann gar nicht verstehen, wie man damit überhaupt dann auf dem Golfplatz stehen kann. Aber wenn er denkt, er kann sich die quasi wegspielen, dann ist das seine Sache. Mhm. Und die Tour wird da auch nicht irgendwie Informationen rausgeben können, weil das einfach, das ist ja auch eine Art von wie soll ich sagen, also
das ist Privatangelegenheit,
vertrauliche Informationen.
Genau, Privatangelegenheit, also, vertraulich, das sind gesundheitliche Dinge, die eigentlich nicht nach außen gehören. Das sagen ja auch diverse Spieler, Kevin Kisner zum Beispiel, der ja im Tour Players Advisory Council drin ist, der Co-Chairman da sogar ist. Das sind Informationen, die gehen keinen was an. Das ist das Privatvergnügen im Sinne der Spieler. Also die müssen letztlich da dann auch aufpassen, wie Kisner sagt, dass man da jetzt nicht zu viel rausgibt, weil das wird ja auch nicht kompensiert. Man wird ja auch nicht bezahlt für diese Information. Man ist ja als Spieler ein Unternehmer, der für sich selbst verantwortlich ist.
Ja, natürlich. Und ich meine, die haben da ihre Familien durchzubringen. Das ist deren Lebensunterhalt. Ich meine, das ist jetzt in anderen Profisportarten auch. Aber du bist halt wirklich als Einzelner da draußen unterwegs und hast, finde ich, das Recht, da über deine Starts selbst zu befinden. Und da musst dann nicht gesundheitlich Rechenschaft ablegen. Und ich meine, Der auf der Nachrückerliste ist, hält sich sowieso bereit. Also der wird jetzt nicht nochmal 3 Bälle extra als irgendwie auf der Driving Range spielen, weil Jason Day sagt, ich weiß noch nicht so, wie es laufen wird. Ich meine, das machst du nicht. Das ist total, also eigenartig und es ist einfach auch, Entschuldigung, ich finde es jetzt im Fall von Jason Day, diese Diskussion geht völlig davon weg, dass das im Prinzip eine Katastrophe ist, wenn er schon wieder mit Rücken zurückzieht. Mhm. Das ist nämlich genau das, was wir ja seit Jahren bei ihm beobachten, dass sein Körper viele Dinge einfach nicht mitmacht oder auch nicht mehr mitmacht. Dass er selbst ja schon gesagt hat, das war die offenste Aussage eines Spielers zu dem Thema, die ich jemals gehört habe. Ich muss jetzt schauen, dass ich so viel Kohle mache, wie geht, weil ich genau weiß, dass ich mit diesem Sport, mit dem, was ich meinem Körper zumute, nicht lange spielen werde können. Ich werde irgendwann den Sport nicht mehr ausüben können und dann muss ich halt meine Schäfchen im Trockenen haben. Und das ist halt, also ich sehe jetzt ehrlich gesagt, ich habe da nicht an irgendwelche Wettbüros gedacht. Ich denke mir eher, ach du Scheiße auf gut Deutsch, wenn Jason Day da zurückzieht, dann geht's echt nicht und dann ist es eine ernstzunehmende erneute Verletzung am Rücken und der ist eh schwach und das ist also für den Spieler Jason Day ganz verheerend. Insofern denke ich, sollten wir diese Wettgeschichten da mal dahin stellen, wo sie hingehören. Und also, dass da jetzt sich was ändert auf der PGA-Tour, hoffe ich nicht. Weil das würde den Sport wirklich irgendwie verdrehen.
Hoffe ich genauso. Ein Rückzug, der beschäftigt uns gleich auch noch, wenn wir kurz auf die European Tour schauen, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, denn da geht es um Victor Dubuisson, den Franzosen. Der hat mich beim Qatar Masters in Doha zurückgezogen. Das gleich.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut,
wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
European Tour jetzt Station hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Die zweite Runde des Qatar Masters läuft aktuell. Der Führende nach der ersten Runde, der ist noch gar nicht wieder auf dem Kurs zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Adrie Anhaus, der hat nämlich das Leaderboard nach der ersten Runde zusammen mit Justin Walters angeführt. Ganz gut unterwegs auch Maximilian Kiefer auf einem Kurs, von dem er selbst gesagt hat im Vorfeld, ne, der liegt mir eigentlich nicht so. Der hat eine 69 zur Eröffnung gespielt. Wir sind gespannt, was er am zweiten Tag dann leisten kann, genauso wie bei Bernd Ritthammer, der ging mit einer 73 nach Tag 1 vom Kurs. Und wir schauen natürlich dann auf Victor Dubuisson, der hat auch eine 73 zum Start gespielt, genau wie übrigens auch Max Schmidt, also der dritte Deutsche im Bunde, aber Victor Dubuisson, der hat nach der 73 zurückgezogen. Der tritt zur zweiten Runde heute gar nicht mehr an. Da gibt es auch diverse Erklärungen, was mit Victor Dubuisson, der ja so in den letzten Jahren dann auch in den Leaderboards mehr und mehr nach unten gerutscht ist, eigentlich überhaupt los ist.
Ja, wobei das alles wilde Spekulationen sind, weil Dubuisson jemand ist, der grundsätzlich gar keine Erklärung zu seinem Privatleben sowieso auch liefert und da einfach jetzt nicht so durchschaubar ist wie manch andere Spieler, der da offen damit umgeht. Die Saison 2014 brauchen wir, glaube ich, nicht in Erinnerung zu rufen. Das war dieses Ryder Cup-Jahr, das war das WGC mit Jason Day, also wirklich, wo jeder dachte, okay, Herr Dubuisson, der ist jetzt wirklich eine Nummer, mit der zu rechnen ist. 2015 hat er dann noch die Turkish Airlines Open gewonnen und eine halbwegs solide Saison gespielt. Und dann ist es irgendwie immer ruhiger geworden um ihn. Es ist so, aber niemand wusste eigentlich, warum jetzt er da entweder nicht auftaucht oder halt jetzt auch nicht so weit vorne spielt. 2018, also vergangenes Jahr, hat er im Prinzip praktisch gar nicht gespielt. War im April, glaube ich, das letzte Mal aufgetaucht. Und im Mai hat er dann einigen Reportern gesagt, die offizielle Begründung, dass sein Trommelfell während eines Fluges geplatzt sei und er denn eine OP gebraucht hätte und eben befürchtet hätte, dass die Saison für ihn zu Ende ist und Fliegen nicht möglich ist und beim Schlagen eines Golfballs treten Schmerzen auf und so weiter und hat halt großen Wert logischerweise auf die Rehabilitation gelegt. Das war seine Erklärung. Dann gibt's irgendwelche mysteriösen Verschwörungstheorien von irgendwelchen Tourkollegen, die anonym, was ja immer dann sowieso schon aussagt, wie viel davon zu halten ist, gesagt haben, so ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er gerne Golf spielt und jemals diesen Sport geliebt hat. Ich glaube fast, er spielt, weil er eben gut ist. Das ist jetzt so eine Aussage, mit der ich nichts anfangen kann, ganz ehrlich. Dubuisson ist halt ein ganz anderer Spielertyp als viele andere. Er ist sehr zurückhaltend. Graeme McDowell hat mal gesagt, dass einfach Victor eine sehr entspannte Persönlichkeit hat und dass das ganz oft so mit schüchtern und nervös oder so verwechselt wird. Ich denke, es gibt gesundheitliche Implikationen, die muss es geben. Ich hoffe für ihn, dass dieses Trommelfell entweder nicht so schlimm war oder zumindest wieder irgendwie halbwegs hingebogen werden konnte, in Anführungszeichen, jetzt bildlich gesprochen. Weil das natürlich wirklich für jeden Menschen und natürlich auch für einen Golfer, der fliegen muss, nicht lustig ist. Und er hat es diese Saison wieder angefangen, hat auch die Hongkong Open gespielt, eben das Auftaktturnier, ist seither im Prinzip wieder unterwegs. Und offensichtlich ja auch fernab von Frankreich, also sprich, das mit dem Fliegen scheint zu klappen. Aber er hat jetzt nach dieser ersten Runde zurückgezogen und wie könnte es anders sein? Wir wissen eigentlich nicht, warum.
Ja, dann warten wir mal ab, was da vielleicht noch an Informationen rauskommt. Auf jeden Fall werden wir natürlich am Montag das Qatar Masters genauso wie die Arnold Palmer Invitational ganz genau in den Fokus nehmen, Desiree. Und nicht nur die Herren sind bei uns am Montag Thema, sondern wir schauen auch auf die Ladies European Tour nach Australien, Women's NSW Open, presented by Worrells. Und da sind zwei Runden jetzt gespielt. Und Caro Lampert, die darf sich Hoffnung machen, um den Sieg mitzuspielen. Die ist als Zweite in Contention, zwei Schläge hinter Valdis Thorðar Jónsdóttir aus Island.
Ganz genau. Super Platzierung für Caroline Lampert. Hat in der ersten Runde in der 70 jetzt gar nicht so spektakulär angefangen. Aber die 65 in der zweiten Runde war halt richtig gut und hat sie da nach vorne geschoben und hat sich jetzt eine super Ausgangsposition erarbeitet. Das ist die Frage, was jetzt die nächsten Tage passiert. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung. Sie ist nicht die einzige deutsche Spielerin, die unterwegs ist. Laura Fünfstück ist momentan auf einem geteilten 19. Rang unterwegs mit insgesamt minus 1 als Ergebnis. Das ist schon ein paar Schläge weg von der Führung. Und dann haben wir letztendlich noch Esther Henseleit, ganz, ganz knapp im Cut, so wie es aussieht, auf einem 47. Platz. Die hat halt leider am zweiten Tag eine 75 gespielt. Damit diese minus 1 vom ersten Tag, also 70, so ein bisschen wieder eben zunichte gemacht und ist aber im Cut und kann am Wochenende da jetzt einfach nochmal angreifen und nochmal sich nach vorne spielen. Esther Henseleit ist ja im Rennen um die Rookie-Dame des Jahres, wenn man das so möchte. Ist sie jetzt nach ihren jüngsten Erfolgen, die hat ja 2 Top Tens gehabt in 2 Turnierstarts, war sie ja ganz weit vorne auf Platz 2. Und insofern ist es natürlich für sie einfach wichtig, jetzt konstant Ergebnisse zu haben. Und da ist der erste Schritt, erstmal im Cut zu sein. Und das hat sie schon mal geschafft.
Und das ist doch aller Ehren wert. 3 Turnierstarts, 3-mal den Cut geschafft. Das lässt sich doch sehen zum Auftakt so einer Karriere auch auf der Ladies European Tour. Wir bleiben dran, werden das am Montag dann für euch aufdröseln. Hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Hört rein bei uns. Wir sind für euch da am Montag ein bisschen später, als ihr das gewohnt seid. Aber trotzdem als Podcast zum Download auf meinsportpodcast.de. Abonniert einfach den Golf, den Nurgolf-Feed bei uns auf der Seite oder bei iTunes und dann habt ihr immer rechtzeitig, wenn die neue Folge da ist, alles in dem Podcatcher eurer Wahl zur Verfügung und könnt reinhören bei Desiree Wolf und mir. Desiree, danke.
Gerne.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Coulthard.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk. Ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.